Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Deutschland ist die Zahl der Kriegsdienstverweigerer deutlich gestiegen. Ein Grund dürften die neuen Wehrdienstregeln in der Bundesrepublik sein. Aber natürlich nimmt auch die Militarisierung der Gesellschaft weiter zu und damit auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung. Berechtigt oder nicht? Das frage ich jetzt den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten und Friedensaktivisten Michael Müller. Schönen guten Tag.
Guten Tag Ihnen. Guten Tag allen.
Herr Müller, auf den ersten Blick scheint es ja etwas absurd. Da verweigern immer mehr vor allem junge Männer den Kriegsdienst, obwohl die Wehrpflicht ja weiterhin ausgesetzt ist. Was steckt dahinter?
Naja, erstens ist da ein erhebliches Misstrauen dabei, denn auch die Wehrpflicht ist ja nicht nur auf freiwilliger Basis eingesetzt worden, sondern mit dem Hinweis, dass wenn eine bestimmte Sollstärke nicht erreicht wird, man weitergehende Maßnahmen prüfen wird. Und das kann man ja nur so interpretieren, dass aus der Freiwilligkeit dann eine Pflicht wird. Und genau das wollen die Leute nicht. Das ist ja auch ein Unterschied, ob man abstrakt über Krieg redet oder ob es konkret wird. Für die jungen Leute wird es konkret. Dann ist das ein bisschen anders als diese Sprüche, die wir alltäglich im Fernsehen von allen möglichen selbsternannten Sicherheitsexperten hören.
Laut offizieller Zahlen haben im ersten Quartal dieses Jahres knapp 2.700 Menschen in Deutschland einen entsprechenden Antrag gestellt. Das sind fast so viele wie im gesamten Jahr 2024. Sie sagen, es ist eine Verunsicherung, die da auch bei der zum Teil jungen Bevölkerung herrscht. Gibt es da auch ganz konkrete Blickpunkte, also etwa Russland, Ukraine, Nahe Osten oder was Innenpolitisches?
Naja, dahinter steckt natürlich, dass wir, ich würde sagen seit 22, in Deutschland einen Bellizismus, einen zunehmenden Bellizismus erleben, den ich in vielerlei Hinsicht als schreckliche Sonntagsreden von Menschen erwarten, die eigentlich gar nicht sich darüber im Klaren sind, dass sie ja nicht über irgendein Computerspiel reden, sondern sie reden über eine mögliche Wirklichkeit, vor der junge Menschen Angst haben und zu Recht Angst haben. Es ist so, dass wir erleben, dass diejenigen, die vor 1990 politisch aktiv waren, ein anderes Verständnis zu Krieg und Frieden hatten, wie die Menschen, die nach 1990 politisch aktiv wurden. Das hat was damit zu tun, dass man glaubte, die ganzen Probleme seien vorbei. Aber sie sind jetzt auf einmal wieder da. Und offenkundig zeigt sich auch übrigens bei unserer Bundesregierung, dass die nicht in der Lage ist, eine Entspannungs- und Friedenspolitik voranzutreiben, sondern dieses schreckliche Kriegsgeschrei mitnimmt. Es ist eins der, wie ich finde, schlimmsten Geschichten, dass Herr Pistorius von Kriegstüchtigkeit redet. Und das wollen die jungen Leute wirklich nicht.
Tatsächlich wird auch sogar in den Leitmedien von einem Kriegsdienst und Kriegsdienstverweigerern gesprochen. Wo liegt denn eigentlich der größte Unterschied zur Verweigerung früher, sagen wir in den 80er Jahren und heute und auch in der Wehrpraxis?
Naja, auch die Verweigerung früher war ja nicht ein einfacher Weg, sondern lange Zeit war das verbunden mit, wie ich finde, zum Teil unverschämten Anhörungen. Ich selbst beispielsweise bei meiner Kriegsdienstverweigerung wurde gefragt, was hätte ich denn getan, wenn ich einer der Athleten Israels gewesen wäre 1972 bei der Münchner Olympiade, als es da diesen Palästinenserüberfall gegeben hat mit der Ermordung und Gefangennahme von israelischen Sportlern. Ob ich dann eine Pistole, wenn ich die gehabt hätte, genutzt hätte oder nicht. Auf derartig blödsinnige Fragen musste man damals vorbereitet sein. Und ich bin dann durch drei Instanzen gegangen, bevor ich dann bei der Kammer freigesprochen wurde, in Anführungszeichen. Das hat sich erst später verbessert mit den Gesetzen, dass man das also per Post kann. Aber wie das heute wird, ist aus meiner Sicht unklar. Im Augenblick sagt man nur, man will eine medizinische Untersuchung haben, man will die Eignungstests durchführen und alles andere bleibt ja mehr oder weniger offen, außer dass man eine enorme Werbung für die Bundeswehr macht. Das erlebt man ja jetzt an jeder Ecke. Da frage ich mich schon, was das soll, dieser Bellizismus. Die deutsche Gesellschaft soll für den Frieden vorbereitet sein und nicht für den Krieg.
Nun hat Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius erst vor wenigen Tagen angekündigt, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen. 260.000 aktive Soldaten, 200.000 in der Reserve. Wäre das mit der Freiwilligkeit überhaupt zu schaffen?
Ich glaube, dass das nicht zu schaffen ist. Und das ist einer der Gründe, warum also auch viele junge Menschen skeptisch, ja ablehnend sind. Sie wollen sich nicht in was hineinzwingen lassen, was sie auch gar nicht überzeugt. Ich meine, dahinter steht, das muss man mal wissen, die Information eines Geheimdienstes aus den baltischen Staaten, angeblich würde spätestens 2029 Russland den Westeuropa den Krieg führen. Und gleichzeitig haben alle 17 amerikanischen Geheimdienste gesagt, das ist höchst unwahrscheinlich, wir halten dies für völlig falsch. Aber was zählt, ist die eine Information. Und seitdem baut sich alles darauf auf, als hätte man darauf gewartet. Also ich finde dieses ein leichtfertiges, ja im Grunde genommen ja possenhaftes Spiel, das aber leider kein Spiel ist, sondern die Brutalität im Umgang mit der Lebenserwartung und den Lebensplanungen junger Menschen. Das kann man nicht machen und das darf man nicht machen. Und ich finde, da zeigt sich zu Recht Widerstand.
Nun wurden am Montag die neuesten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI herausgegeben und die besagen, die weltweiten Ausgaben für Militär sind so hoch wie noch nie, 2,9 Billionen Dollar. Was bedeutet das denn für die globale Kriegsgefahr?
Ja, muss man sehen, die Mehrheit dieser Steigerung kommt aus Europa. In den USA sind sogar die Rüstungsausgaben gesunken, aber eben hier in Europa steigen sie an unter der fragwürdigen Begründung, man müsse so stark werden, dass sich Russland nicht traut, Westeuropa anzugreifen. Ich kann diese Logik nicht verstehen. Sie widerspricht all dem, was wir gelernt haben in den 70er und 80er Jahren mit der Entspannungspolitik. Aber das scheint alles nicht mehr zu zählen. Genauso wenig wie Ideen, Vorschläge zur Stärkung der Vereinten Nationen, um globale Frieden, einen globalen Friedensraum zu schaffen. Nein, man kennt nur noch die Logik Krieg. Aber die Kriegslogik ist keine Logik. Krieg ist immer ein Verbrechen, Krieg muss man immer verhindern, Krieg ist immer verantwortungslos. Also was da getrieben wird, finde ich schrecklich. Also Deutschland jetzt bei 114 Milliarden Dollar, das ist ja eine wahnsinnige Summe. Man muss ja sehen, weit über 75% der Ausgaben entfallen auf nur 5 Länder. Und in anderen Bereichen sieht man, dass das runtergeht. Also was SIPRI gezeigt hat, dieser enorme Anstieg, also dass wir innerhalb der letzten 10 Jahre eine Steigerung von mehr als 45% hatten in den globalen Ausgaben, das ist ein Zeichen für die Krise des Gehirns. Und das muss man auch so sehen.
2,9 Billionen sind ja unvorstellbare Summen. Da stellt sich ja auch die Frage, wer profitiert denn davon? Weil die, die an die Front geschickt werden, sind es sicher nicht.
Man muss sehen, 2,5 Tage Militärausgaben würden nach Untersuchungen der Welthungerhilfe ausreichen, um die größten Probleme mit Hunger in der Welt zu beseitigen. Also nur 2,5 Tage. Damit würde man für den Frieden mehr erreichen als alles, was heute getan wird. Und ebenso ist es, wenn man das hochrechnet, was die Bundesrepublik jetzt ausgeben wird bis zum Jahre 2032. Dann ist das eine Summe, die entspricht, wenn man Inflation, Wechselkurseffekte und auch noch Schulden und Tilgung einrechnet, rund der Hälfte des heutigen Bundeshaushalts. Das heißt mit anderen Worten, die Handlungsfähigkeit des Staates wird unglaublich sinken und alles das, was sogenannte freiwillige Leistungen sind, das fängt an vom Klimaschutz über Sozialleistungen bis hin zur Kultur, ja, die kommen alle unter einem unglaublichen Verteilungsdruck. Wir werden enorme Spannungen innerhalb unserer Gesellschaft erleben, nur weil ein paar glauben, mit ihrem Motto von der Kriegstüchtigkeit müssten sie die deutsche Politik bestimmen. Und was ich vor allem schlimm finde, ist, dass es innerhalb des Bundestages, innerhalb der Bundesregierung, da kaum eine rationale Debatte drüber gibt.
Wenn die globalen Rüstungsausgaben so hoch sind wie noch nie, müsste dann nicht auch die Friedensbewegung so laut sein wie noch nie? Das scheint aber eher nicht der Fall zu sein oder wird das medial eher ausgeblendet?
Nein, es ist leider so, dass es schwierig ist für die Friedensbewegung, vor allem an junge Leute heranzukommen. Also was ich vor allem nicht verstehe, ist, dass beispielsweise Friday for Future unheimlich engagiert sind in der Frage der Klimapolitik, aber bei der Friedensfrage fast nicht dabei sind. Das verstehe ich nicht, denn Die Klimafrage ist eine Friedensfrage, ist eine Zukunftsfrage. Die jungen Leute sehen, dass wenn das so bleibt, sie keine gute Zukunft haben. Aber die müssen auch sehen, dass wenn die Militarisierung weiter so vorangetrieben wird, haben sie auch keine gute Zukunft. In den 80er Jahren haben wir erlebt, dass die Friedensbewegung und die Umweltbewegung eine Einheit waren. Und das muss auch heute werden. Die Klimabewegung, die Umweltbewegung und die Friedensbewegung, die müssen zusammenkommen. Aber das tun sie bisher nicht. Und ich bedauere das, verstehe es auch rational nicht.
Es gibt auch das Phänomen, wenn man viele junge Menschen befragt, dass sie dann sagen, ja, einer Aufstockung der Bundeswehr, dem stehen sie eigentlich optimistisch gegenüber. Sie selbst würden aber auf keinen Fall den Wehrdienst, selbst wenn er freiwillig ist, machen. Ist das nicht ein Absurdum?
Ja, das habe ich auch mehrfach erlebt. Ich habe erlebt, wie junge Leute sagen, ah, das ist ja alles schrecklich, wenn ich zur Bundeswehr müsste und dass der Handlungsspielraum beispielsweise für Klimaschutz nicht da ist. Aber gleichzeitig sagen sie, aber die NATO muss gestärkt werden gegen den bösen Feind Russland. Also wir haben wieder sozusagen die alte Konfliktlinie mit dem bösen Iwan im Osten. Es ist alles vergessen, was die Geschichte des letzten Jahrhunderts war. Ich will nichts kleinreden bei Putin. Und Angriffskrieg ist nicht zu vertreten. Aber Realität ist auch, wir haben im letzten Jahrhundert über 70 Millionen Tote allein im Zweiten Weltkrieg gehabt. Davon war also im pazifischen und im europäischen Raum. Davon alleine sind 27 Millionen Sowjetbürger ums Leben gekommen. Auf einen deutschen Soldaten fielen etwa 4 Soldaten aus der Sowjetunion. Wir haben eine historische Schuld und die muss man auch sehen. Und diese Schuld heißt, wir müssen überall, wo es geht, Frieden machen. Ich kriege zu viel, wenn beispielsweise Herr Merz sagt, er hätte einen Friedensplan, den er groß verkündet. Und dann hört man genauer zu und dann erfährt man, das letzte Telefonat mit Putin wurde im Oktober 24 vom damaligen Bundeskanzler Scholz geführt. Also was machen die für Friedenspläne, wenn die mit den eigentlichen Vertretern, also mit denen, die man auf jeden Fall braucht für einen Frieden, nicht einmal redet? Ich verstehe das nicht. Und muss auch sagen, man muss andere Wege gehen. Also es ist schon schlimm genug, dass man Herrn Trump mit seinem wüsten Deal, der beispielsweise BlackRock an den Verhandlungstisch mit der Ukraine gebracht hat, die dort also Riesengeschäfte machen in der Ukraine, dass man dem das überlässt, statt zu sagen, also wir wollen den OSZE-Prozess neu beleben, wir wollen einen Friedensplan vorlegen und suchen dafür die Unterstützung von mir aus von China, Indien oder Brasilien. Und wir suchen vor allem unterhalb der obersten staatlichen Ebene wieder Kontakte mit Russland, um Vertrauensstrukturen aufzubauen. Das ist doch alles möglich. Warum tut man das nicht?
Um den Frieden wieder mehr in den Fokus auch der Öffentlichkeit zu bringen, sind im Mai einige Aktionen geplant. Die Deutsche Friedensgesellschaft plant etwa quasi eine Woche der Kriegsdienstverweigerer, wenn man so möchte. Welches Zeichen soll denn dabei gesendet werden und an wen?
Ja, also wir haben ja am 8. Mai die dritte Runde der Kriegsdienstverweigerer. Und ich habe auch zusammen mit anderen Freunden aus der Friedensbewegung dazu aufgerufen. Wir haben in Deutschland speziell 3 zentrale Aufgaben. Also neben der, die ich genannt habe, dass man eigentlich eine europäische Initiative für den Frieden braucht. Das ist erstens, wir müssen verhindern, dass in Deutschland die Mittelstreckenraketen stationiert werden, wahrscheinlich in Grafenwöhr in Bayern. Das sind Raketen, die einen Erstschlachtcharakter haben. Also Raketen, die darauf ausgerichtet sind, die gegnerischen Infrastrukturen, damit kein Krieg geführt werden kann, lahmzulegen. Das machen die mit Dark Eagle-Raketen, die 8-fache Schallgeschwindigkeit erreichen und durch ihre Art zu fliegen erst ganz kurz vor dem Ziel abfangbar sind. Also man kann die nur weltraumgestützt erfassen, ganz kompliziert. Aber sie verleiten zu dem Punkt, dass wenn verschärft Spannungen da sind, man sagt, jetzt greifen wir eher diese Raketen an, bevor die gezündet werden. Ich verurteile die Olschewskij-Raketen in der Sowjetunion, also in Russland, genauso. Das sind auch Raketen mit Überschallgeschwindigkeiten. Die Dark Eagle erreicht 8-fache Schallgeschwindigkeit. Das muss aufhören. Wir brauchen wieder Rüstungskontrolle und Abrüstungsverträge. Der zweite Punkt, wofür man demonstriert, sind die 5%. Wir müssen das Geld in die Bildung stecken, in den Wohnungsbau, in die Kultur, in den Klimaschutz, aber doch nicht in immer mehr Militär und dann da vor allem in amerikanische Waffenfirmen, denn die sind es, die am meisten daran verdienen, neben Rheinmetall, aber in erster Linie sind es amerikanische Firmen. Und drittens, wir müssen alles tun, die Wehrpflicht zu stoppen. Also diese drei Ziele verdichten sich in Deutschland immer mehr. Und da müssen wir gucken, dass die Friedensbewegung mit anderen Bewegungen zusammenarbeitet.
Sagt Michael Müller, Friedensaktivist und ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Kein Problem. Alles Gute Ihnen und natürlich dem Frieden.